Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen zum Staffelauftakt der zweiten Staffel von Einsatzbereit, der Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, endlich geht es weiter. In den kommenden Folgen werden noch mehr Dienststellen und viele interessante Kolleginnen und Kollegen für euch vor dem Mikro Platz nehmen, sicher auch von der Polizei ganz in eurer Nähe. Und den Anfang machen in Folge 1 die Kolleginnen und Kollegen des Landeskriminalamts Niedersachsen und sprechen über Cybercrime, aktuelle Betrugsmaschen und die beliebte Seite www.polizei-prävention.de. Viel Spaß!
Einsatzbereit.
Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
Sie haben das Recht zuzuhören.
Ja, herzlich willkommen heute hier beim Podcast Einsatzbereit der Polizei Niedersachsen. Wir steuern heute eine Folge bei aus dem LKA und ich habe hier den Hajo sitzen. Hajo, du kommst aus der Prävention und kannst du mal kurz so ein bisschen erzählen, was unsere Hörerinnen und Hörer heute erwartet in dieser Folge?
Tja, heute geht es tatsächlich wirklich in den Bereich der Prävention, ein ganz wichtiger Bereich im Bereich der Polizei. Das heißt, wir wollen versuchen, durch gezielte Informationen Straftaten zu vermeiden. Ein Thema sind Betrügereien bei eBay-Kleinanzeigen und Kleinanzeigenportalen. Was zum Thema falsche Polizeibeamte, Schockanrufe, Enkeltrick oder auch Fake-Shops im Internet, wie man sich davor schützen kann.
Kannst du noch mal ein bisschen was zu deiner Person sagen? So eine kurze Vorstellung, wer du bist, wie lange du schon beim LKA bist und was sind eigentlich genau deine Aufgaben hier?
Ich bin im LKA seit 2012, habe vorher im Bereich Betrug ermittelt mehrere Jahre lang und habe mich dann dafür entschieden, dass ich dann gerne auch mal dann was Positives zurückgebe, indem man halt über die Maschen aufklärt und das kann man hier im LKA wunderbar im Bereich der Prävention und somit wurde ich dann sehr schnell in den Bereich Internetkriminalität, habe ich mich dort eingearbeitet, auch vorher halt schon. Und so kann man halt aus der Erfahrung, wie man halt früher ermittelt hat, auch jetzt entsprechend gute Tipps zurückgeben, wie man sich vor Cybercrime schützen kann.
Ja, du betreust auch auf der Internetseite den Ratgeber Internetkriminalität. Kannst du da nochmal eben kurz was sagen? Was sind da die Themen?
Der Ratgeber Internetkriminalität ist unsere Präventionswebseite zum Thema Cybercrime. Gibt es seit 2013, war eigentlich deutschlandweit die erste Seite, die sich von der Seite der Polizei mit dem Thema Cybercrime pur beschäftigt hat, wo wir gezielt die Themen gesammelt hat, wie man seine Computer, seine Smartphones und ähnliches so einrichten kann, um nicht möglicherweise Opfer einer Straftat im Internet zu werden, wie man sich vor Betrügereien im Internet schützt, welche Maschen aktuell im Internet unterwegs sind. Wir haben uns das damals so gedacht, dass wir den Bürger da warnen, wo er halt direkt betroffen ist, also im Internet. Und wenn ich irgendwo im Internet auf eine Betrugsmasche möglicherweise hereinfalle oder hereingefallen bin, suche ich meistens auch im Internet zunächst erstmal nach der ersten Hilfe. Und da gibt es natürlich massiv viele Seiten im Netz, wo man Hilfe finden kann. Nicht immer ist das alles gut, was man dort findet, gefährliches Halbwissen, Leute, die der Meinung sind, sie würden mit einem richtigen Tipp irgendwie was Gutes machen. Andere Leute lachen einen vielleicht aus, weil man dann auf eine vielleicht billige Masche hereingefallen ist. Und das möchte man nicht unbedingt als Geschädigter, sondern man möchte vielleicht in dem Moment gezielt schnelle Hilfe haben. Und die wollen wir mit diesem Ratgeber anbieten, indem wir halt, wie gesagt, vor aktuellen Maschen warnen. Aber auch demjenigen die Möglichkeit bieten, dass er direkt mit uns in Kontakt treten kann über ein Kontaktformular, dort seine persönliche Frage stellen kann, die wir dann auch zeitnah von Seiten der Polizei beantworten und auch sagen können, ja, damit musst du dann Folgendes machen, geh zu der Polizeidienststelle so und so, bring folgende Unterlagen mit, dass man dann auch dann, wenn man dann eine Anzeige zum Beispiel erstatten möchte, vor Ort dann schon das richtige Material dabei hat und nicht erst mal nochmal fünfmal nach Hause laufen muss und nochmal hier einen Ausdruck besorgen muss, nochmal einen Kontoauszug von der Bank besorgen muss, um dann dementsprechend nach und nach alles anzuliefern, weil es geht beim Internet darum, so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden und schnell wie möglich die Ermittlungen aufnehmen zu können. Und da können natürlich wenige Tage oder so auch Stunden schon entscheidend sein.
Also ein sehr barrierefreies Tool, was für jeden nutzbar ist.
Ja.
Eine super Sache. Welche Betrugsmaschen sind denn derzeit eigentlich so besonders erfolgreich?
Also extrem viel haben wir tatsächlich im Bereich Kleinanzeigen. Das heißt, dort werden ja Online-Anzeigen eingestellt, Verkaufsanzeigen eingestellt von Produkten, die es so gar nicht gibt, wo dann halt der ganz normale Interessent sagt, das möchte er gerne kaufen, bezahlt die Ware wird aber nie verschickt. Das ist die eine Variante, das ist sehr häufig. Im Gegenteil gibt es aber auch eine etwas abgewandelte Variante dazu. Das heißt, die Täter selber bekunden Interesse an einem Gegenstand, der zum Verkauf angeboten wird. Sagen, sie werden dieses Produkt auf jeden Fall nehmen, kaufen es ungesehen und bitten dann den Verkäufer darum, noch eine ja, Guthabenkarte, zum Beispiel für Steam, für iTunes, für Amazon oder sonst irgendwelche Verkaufsshops im Internet dazu zu packen, weil dieses Produkt, was man dort kaufen möchte, soll ein Geschenk für einen Verwandten, Bekannten in Deutschland sein. Man selber wird aber irgendwo im Ausland sein, ist vielleicht als Soldat irgendwo stationiert oder wohnt in den USA und man kann das Produkt nicht selber verschicken und es wäre doch viel günstiger, wenn ich es dann in Deutschland bestelle und aus Deutschland verschicke. Ja, und dann heißt es, ja, ich überweise dir auch 200 Euro mehr extra für diese Guthabenkarte. Bitte mach das doch. Derjenige denkt sich vielleicht nichts dabei, kauft diese Guthabenkarte und dann bekommt man eine Mail, die aussehen soll wie PayPal oder ein anderer Zahlungsanbieter. Und in der steht, ja, wir überweisen dir das Geld erst, wenn wir sicher sind, dass du auch das Paket verschickt hast oder uns einen Versandbeleg eingereicht hast. Plötzlich behauptet dann noch der angebliche Käufer, ja, solche Pakete können natürlich auch mal verloren gehen, damit diese Guthabenkarten nicht verschwinden. Nennen wir doch bitte vorher diesen Guthabencode, damit wir auch Nummer sicher sind. Wenn der dann übermittelt wird über E-Mail oder über WhatsApp oder sonstige Messenger-Dienste, dann ist halt das Guthaben ganz schnell verbraucht.
Ja.
Den Tätern geht es auch nicht darum, dass dieser Artikel irgendwo verschickt wird, dass, was weiß ich, DVD oder Kleidungsstücke, wir haben auch schon Surfbretter gehabt oder Möbelstücke. Darum geht es den Tätern gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass die Adresse, die dort in Deutschland genannt wird, echt ist, sondern den Tätern geht es in dem Moment wirklich um diese Guthabencodes.
Ja, ja.
Mehr nicht.
Klar.
Und dann habe ich die halt übermittelt und kriege aber nie das Geld, denn auch diese Zahlungsbestätigung ist komplett gefälscht. Und ja, dann habe ich 200 Euro verloren. Und wenn ich dann vielleicht sogar noch das Paket an die Adresse verschickt habe, dann ist auch das Paket möglicherweise weg.
Es ist ja viel Kreativität eigentlich dahinter, ne? Von Täterseite. Wenn man sich das so überlegt, die stellen ja schon einen relativ großen Aufwand vorher dar, dass sie dann auch glaubwürdig erscheinen. Das muss man ja auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Dass dann E-Mails wirklich so echt aussehen oder das ganze Prozedere eigentlich erstmal unauffällig erscheint.
Genau, also die Täter sind da sehr, sehr kreativ, das muss man sagen. Die passen sich dem Zeitgeschehen an. Nutzen zum Beispiel Corona als Ausrede, dass sie nicht persönlich irgendwo vorbeikommen können oder dass sie halt den Versandweg, wie gesagt, wählen müssen und nicht Barzahlung und Abholung machen können. Dass es möglicherweise Lieferprobleme gibt bei irgendwelchen Betrugsvarianten. Also die sind da sehr, sehr geschickt und passen sich dem Zeitgeschehen sehr gut an.
Und nutzen natürlich auch dann bestimmte Ängste oder dann auch einen bestimmten Druck aus, den sie ausüben können. Zum Beispiel jetzt hier wie beim Thema Betrugsmasche, falsche Polizeibeamte ist ja auch nochmal so ein Fall, wo viele Leute drauf hereinfallen, wo man erstmal denkt, naja gut, ich würde da jetzt nicht so unbedingt drauf reinfallen. Aber gerade bei älteren Leuten, das natürlich ganz gut funktioniert. Wie gehen die Täter da vor? Wie muss man sich das vorstellen?
Bei der Masche ist es also so mit den falschen Polizeibeamten oder mit dem Enkeltrick oder Schockanrufen, das ist alles ungefähr ähnlich aufgebaut. Man wird angerufen, möglicherweise zu einer ungünstigen Zeit, wo man solche Anrufe gar nicht erwartet, wo man vielleicht gerade noch früh morgens irgendwie noch nicht ganz wach ist oder schon so leicht die Abendstunden, wo man schon dieses, wer ruft denn so spät noch an, das kann ja nur wichtig sein. Es wird eine Geschichte aufgebaut von dem Anrufer, entweder sagt man, hallo, hier ist die Polizei, in ihrer Umgebung haben wir einen Einbrecher geschnappt, wir haben bei dem eine Liste festgestellt, ein zweiter Täter ist noch flüchtig, möglicherweise gemäß dieser Liste, da steht Ihr Name drauf, möglicherweise wird auch bei Ihnen versucht einzubrechen. Wir würden einen Beamten vorbeischicken, haben Sie Wertgegenstände zu Hause, haben Sie Bargeld zu Hause, liefern Sie doch diese Bargeldbeträge dem Polizeibeamten, der bei Ihnen vorbeikommt, direkt aus. Wir bringen das in Sicherheit, haben Sie denn noch andere Wertgegenstände? Und diese Geschichte wird halt sehr gut aufgebaut. Mhm. Möglicherweise wird sogar eine Rufnummer auf dem Display angezeigt, mhm. die einer Polizeinummer ähnelt.
Ah, okay.
Sodass man also wirklich denkt, hier ruft die Polizei ja. an. Es kann auch sogar so weit gehen, dass die Täter die Rufnummer einer örtlichen Polizeidienststelle vorgaukeln. Mhm. Sodass man wirklich das Gefühl hat, da ruft die Polizei an. Man versucht, das potenzielle Opfer so lange in der Leitung wie möglich zu halten. Mhm. Die Geschichte wird glaubhaft gemacht, weil man sich vorher als Täter informiert mittels Karten-Apps im Internet, mittels Telefonbücher. Man weiß also genau, wo wohnt derjenige, wie sieht die Örtlichkeit dort aus. Mhm. Und das kann ja nun jemand wissen, der aus dem Bereich dort kommt. So denkt man das zumindest als Angerufener. Mhm. Man wird natürlich so ein bisschen in eine Situation gedrängt, wo man plötzlich Angst bekommt vor dieser Geschichte. Das heißt also, man kann vielleicht auch gar nicht mehr so klar denken. Mhm. Es wird immer wieder angerufen, es melden sich vielleicht weitere Polizeibeamte, die natürlich auch gefälscht sind.
Also der psychologische Druck wird irgendwann immer größer.
Wird immer größer, sodass man wirklich Angst kriegt und gar nicht über nachdenkt, dass dieses vielleicht ein gefälschter Anruf ist. Mhm. Auch man gar nicht auf die Idee kommt, ich rufe jetzt mal wirklich die echte Polizei an, unter 110, was man in so einem Fall auch machen sollte.
Ja, ja.
Weil die Täter machen das einem glaubhaft vor, dass wirklich da dort schon sozusagen der Notruf auch vielleicht auch schon dran ist. Es gab Varianten, wo es dann heißt, wählen Sie doch jetzt einfach mal die 110, wir legen auf. Dabei wurde nie aufgelegt, sondern der hat nur gedacht, er glaubt, er wählt die 110 und dann meldet sich wieder ein anderer Täter und gibt sich als Notruf aus. Und ja, das ist richtig, der Kommissar so und so ist wirklich bei uns.
Das ist ja wirklich extrem.
Also es funktioniert.
Ja, funktioniert.
Und natürlich werden nicht nur... das macht ein Täter nicht bei irgendjemandem, der vielleicht diese Masche schnell durchschaut, sondern möglicherweise gerne bei älteren Personen. Guckt man natürlich im Telefonbuch, was klingt nach alten Namen. Und die älteren Leute haben natürlich auch öfter mal tatsächlich Bargeldbestände zu Hause liegen und nicht irgendwie unbedingt auf der Bank. Und somit kann man dann schnell auf diese Masche reinfallen.
Genau, also da ist auch wieder das, dass dann die Angst quasi die Leute dazu treibt, dann Dinge zu tun, obwohl der gesunde Menschenverstand eigentlich sagt, in einem ruhigen Moment würde das eigentlich niemand machen.
Genau, das merken wir auch bei diesen Schockanrufen oder beim Enkeltrick, wo dann tatsächlich... die Täter anrufen und sagen, Oma, ich brauche mal deine Hilfe. Und dann heißt es, Hannes, bist du es? Ja, ich bin's. Mhm. Oh. Und hinterher, wenn man mal fragt, dann, ja, da wusste doch genau, wer, wie mein Enkel heißt. Nein, das hat meistens die angerufene
Person
bereitwillig am Telefon schon gesagt.
Ja.
Aber man ist voller Panik, weil angeblich eine Notsituation ist. Man müsste dringend Geld jemandem geben. Der beste Kumpel kommt vorbei, in dem Fall halt der beste Kumpel. Oder ein Kurier, aber jetzt nicht die Polizei, sondern weil vielleicht der Enkel verunglückt ist oder einen Unfall hatte, dringend Hilfe braucht, im Krankenhaus liegt. Wir haben Fälle gehabt, da ruft dann ein angeblicher Arzt aus einem Krankenhaus an. Man müsste ganz dringend Geld bereitstellen, sonst könnte man nicht operieren, was natürlich auch Quatsch ist. Aber es wird so ein Druck aufgebaut, dass die Personen das wirklich glauben und dann auch bereitwillig sind, ganz hohe Geldsummen zu übergeben, wenn jemand vorbeikommt. Das sind halt die Varianten, die halt am Telefon passieren, live. Ne? Aber wir haben natürlich auch ganz viele Betrugsvarianten im Internet, wo genau Ähnliches aufgenommen wird. Also wo es gerade auch um diesen Druck geht, schnell was zu erledigen. Da hätten wir das Thema Fake-Shops tatsächlich. Um mal wieder in Richtung Cybercrime zurückzugehen. Auch da wird mittlerweile ein Druck aufgebaut. Gerade zu Corona-Zeiten hat man festgestellt, viele Produkte gibt es nicht mehr so schnell verfügbar. Man ist im Homeoffice, man möchte so wenig wie möglich Kontakte in die Geschäfte vor Ort bekommen. Mhm. Das heißt also, man bestellt mehr online. Mhm. Und dadurch haben die Täter noch umso leichter ein besseres Spiel gehabt und können ihre Waren anbieten und auch genau die Sachen auch anbieten, die gerade beliebt sind. Und das war sehr, sehr spannend im Jahr 2021. wenn ich mich nicht irre, war das so, dass man am Jahresanfang, da ging es dann Richtung Homeoffice vermehrt, es wurden Kaffeevollautomaten vermehrt angeboten und Shops angeboten, die es gar nicht gibt, wo die Ware halt eben nicht geliefert wird, wenn man bezahlt hat. Dann ging es irgendwann in Richtung Sommer, da waren dann die Pools sehr beliebt, wo man ja nicht in Urlaub konnte. Das heißt, man musste sich im heimischen Garten gemütlich machen. Man hatte sich also ein Planschbecken irgendwo bestellt, ein größeres. Im Herbst ging es dann in Richtung E-Bikes, die dann vermehrt angeboten wurden. Das war auch schon 2020, glaube ich, sogar schon so. Das heißt also, die Hitler haben sich auf das angepasst, was natürlich beliebt war. Wir hatten auch zu Beginn der Corona-Pandemie plötzlich Fake-Shops gehabt, wo medizinische Masken angeboten wurden, wo Desinfektionsmittel angeboten. Es war knapp überall.
Man hat in der Apotheke ja nichts überall, wo die Bedarfe sind.
Und quasi plötzlich hat man einen Shop gefunden, der angeblich ja noch Ware auf Lager hatte und hat man natürlich bestellt. Ist dann der bemerkt, oh, ich habe bezahlt, aber die Ware wurde ja nie geliefert. Das ist ein Fake-Shop gewesen.
Wie kann man denn sich davor schützen? Worauf muss man achten?
Also gerade da muss man sich tatsächlich Mühe geben und sich genau informieren. Wenn ich also diesen Shop noch nie vorher bestellt habe, dann gucke ich mir so einen Shop in Ruhe vorher an. Mhm. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Angeboten, die da durchtickern, unter Druck setzen, von irgendwelchen Neukundenrabatten unter Druck setzen oder von irgendwelchen Produktknappheiten, wo dann drin steht, nur noch ein Artikel auf Lager, da muss ich ja schnell handeln. Mhm. Dann überlege ich nicht lange und zu dem Preis nehme ich es doch, weil ich es woanders nicht mehr bekomme.
Also das heißt, die Kombination knappe Bedarfe und Zeitdruck quasi.
Zeitdruck, möglicherweise Ablauf eines Rabattes, wenige Stunden, dann habe ich diesen Black Friday Rabatt oder sowas in der Richtung, was dann immer genutzt wird. Ja, und ich muss mir die Seite auch mal in Ruhe anschauen. Wie ist die aufgebaut? Das war früher ein bisschen einfacher. Da waren die Fake-Shops sehr schlicht und einfach zu erkennen. Da gab es eine Seite, die Artikel waren alle spottbillig. Die Seite war schlecht aufgebaut, hatte massive Rechtschreibfehler, Grammatikfehler. Guckt man sich die Unterseiten an, da gab es dann, fehlte das Impressum. Man konnte überhaupt gar nicht richtig jemanden erreichen. Da waren dann irgendwelche Seiten mit Fülltexten gefüllt oder sonst was in der Richtung. Mittlerweile sind die Fake-Shops so gut geworden, dass man die von einem echten Shop gar nicht mehr unterscheiden kann.
Was ist mit der URL? Ist das nochmal ein Merkmal?
Ist ein gutes Thema. Auch da muss man schauen, passt die URL zu dem angebotenen Thema? Es gab eine Zeit lang Shops, die wurden angeboten unter Webadressen, die überhaupt nichts mit dem Shop zu tun hatten. Das kann dann irgendeine Webseite gewesen sein, die irgendwie Restaurante, sonst was waren, Architekturbüro, ein Anwaltskanzlei, ein Wanderverein, Sportverein, politische, der Ortsverein irgendeiner politischen Gesellschaft, die dann irgendwann diese Domain nicht mehr benutzt haben, weil sie irgendwo nicht mehr existierten. Sie wurde sozusagen zum Verkauf angeboten. Die Täter haben diese Domains aufgekauft. Dadurch wurden sie in Suchmaschinen viel besser gefunden, unter anderem. Dann wurden plötzlich Handtaschen unter einem Alpenverein angeboten. Luxushandtaschen für Frauen, das passt überhaupt nicht thematisch zusammen. Also wenn man den Trick bemerkt hat, okay. Auch das hat sich mittlerweile wieder gewandelt. Jetzt heißen die Shops wieder so passend zum Thema, irgendwie Elektro24 oder sonst irgendwas.
Was vielleicht ja auch noch eine Möglichkeit ist, um da nochmal so eine Gegenprüfung zu machen, dass man vielleicht einfach erstmal so Bewertungen mit dem Fake-Shop sozusagen googelt und dann guckt, was gibt es da für Bewertungen.
Muss genau suchen. Man muss mal googeln, man googelt mal den Namen des Shops, man schaut, wo findet man möglicherweise schon Bewertungen dazu? Wenn ein Shop neu ist, dann findet man natürlich kaum irgendwo Hinweise. Es gibt natürlich zig Seiten im Netz, wo vor Fake-Shops gewarnt wird. Und die sind auch relativ gut.
Ja.
Watchlist aus Österreich ist ein sehr guter Übersichtspunkt, wo ich solche Hinweise finde. Es kann natürlich sein, wenn sowas brandneu ist, dass man erstmal noch gar nichts findet. Und die Betrüger sagen ja auch, natürlich, die Lieferung dauert einige Wochen, aber dafür muss ich das Geld vorher bekommen. Und in diesen paar Wochen fallen viele, viele Leute drauf rein, bezahlen das Geld vorab und die Ware kommt halt nie. Und dann machen die Betrüger mit wenigen Wochen schon sehr viel Umsatz.
Ja, Verstehe.
Und bis dann der Erste merkt, Moment, hier stimmt was nicht, hier erstatte ich Anzeige. Mhm. Und bis dann entsprechend die Ermittlungen der Polizei soweit sind, dass dieser Shop möglicherweise vom Netz genommen wird, das dauert halt eine Zeit. Weil die Täter natürlich auch im Ausland tätig sind und dort die Seiten hosten. Das heißt DE, hinten dieses DE-Domain hat nicht unbedingt Bedeutung, dass der Shop in Deutschland ist. Mhm. Ich kann als Täter aus dem Ausland auch eine DE-Domain bekommen. Also ich soll mich nicht in Sicherheit wiegen, wenn da DE steht. Das heißt nicht, er ist in Deutschland. Das heißt, ich muss mir das Impressum angucken. Ich gucke in der Adresse nach. Finde ich dort Hinweise darauf, dass diese Adresse möglicherweise gar nicht existiert, dass das vielleicht ein stinknormales Wohnhaus ist, dass da Telefonbucheinträge gar nicht existieren. Vielleicht habe ich gar kein Ladengeschäft. Also ich gucke in einem Telefonbuch. Ich nutze Handelsregisterauszüge, die ich online finde, um möglicherweise zu erkennen, Moment mal, da gibt es gar keinen Handelsregisterauszug dazu. Oder ja, die Nummer, die dort vergeben ist, ist aber ein ganz anderer Laden und hat mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, man hat die Identität eines anderen Shops geklaut. Und solche Punkte, ich habe eine Telefonerreichbarkeit, die dort eingetragen ist, eine Hotline oder sowas, dann rufe ich da mal an und merke vielleicht, dass die Nummer überhaupt gar nicht vergeben ist. Das heißt also, kein Anbieter unter dieser Rufnummer kriegt man dann plötzlich zu hören. Und solche kleinen Punkte sind für mich Indizien dafür, dass sich um einen Fake-Shop handelt. Und wenn ich sowas schon mitbekomme und sehe, hier stimmt irgendwas nicht, dann sollte ich bitte meinem Bauchgefühl vertrauen und dort kann ich erst bestellen. Und schon gar nicht per Vorkasse bezahlen, wenn ich den Shop nicht kenne. Wenn ich schon ewig Kunde bei einem Shop bin, dann kann ich auch mal mit Vorkasse was machen oder per Nachname. Ja. Aber wenn ich den Shop gar nicht kenne, Abstand nehmen.
Gut, ja, Bauchgefühl ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort an der Stelle, was ja auch bei anderen Betrugsmaschen, also immer dann, wenn Druck ausgeübt wird oder wenn einem Sachen komisch vorkommen, ja, seinem Bauchgefühl trauen ist, glaube ich, grundsätzlich immer eine gute Geschichte. Gut, dann haben wir, vielen Dank erstmal für diese ganzen Tipps. Da kann man, glaube ich, schon ganz gut mit arbeiten. Wenn ich jetzt noch mehr Infos brauche, wo kann ich mich informieren?
Also wer mehr zum Thema Cybercrime wissen möchte, der geht bei uns auf unsere Seite den Ratgeber Internetkriminalität auf www.polizei-prävention.de. Da kann man die ganzen Tipps nachlesen, aktuelle News, aber auch die Fragen an uns stellen.
Super. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein von uns hier aus dem LKA. Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Einsatzbereit.
Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
Sie haben das Recht zuzuhören.